Attention, attention.
Neue Folgen von Herrengedeck findet ihr ab dem 21. September 2019
bei Spotify.
Du, Kamera läuft, Ariana.
Kamera läuft, Ton läuft,
Licht.
Ich war ja mal Komparse. Darf ich das gleich erzählen? Oh, wollen wir gleich eine Komparsengeschichte erzählen?
Voll gerne.
Okay, und bitte. Hallo,
bitte.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.
Erstmal müssen wir anstoßen.
Stimmt.
Herzlich willkommen zu Herrengedeck, der Podcast.
Herzlich willkommen. Ich sag dir alles nach jetzt.
Oh, wow.
Oh, wow.
Damit haben meine Schwester
und ich
uns...
Nee,
Laura.
Nein.
Das hasse
also
ich.
Hör auf.
Nee,
ich ist auch ganz,
das
ganz
hat meine
furchtbar.
Schwester früher
weiß,
mit mir gemacht.
Ich weiß, das treibt einen in den Wahnsinn. Ich sag, und wenn man dann sagt, ich sag jetzt gar nichts mehr.
Ja. Hör auf.
So.
Hörst du jetzt?
So, das ist so, da wird man das? Wütend, richtig wütend.
Wütend.
Ich kenne das. Gott, Ariana, bitte.
Das ist ganz anstrengend, glaube ich, gerade für alle, die es hören. Ne?
Ja,
das
total.
Macht einen so wahnsinnig. Ich hasse das.
Ich auch.
Aber alle, die über 20 sind, macht es mal die nächsten Tage mit irgendeinem Menschen aus eurem Umfeld. Und wenn es euer Chef ist in
Na
der Bank,
und?
Kein
Fun.
Problem.
Fun.
Dies ist eine Herrengedeck kurze Folge. Deswegen gibt es natürlich wie immer standesgemäß einen kurzen. Und wir haben eine tolle Einsendung bekommen, würde man in den 80ern im Fernsehen sagen. Und zwar von Gamse aus München.
Jams.
Nein, Laura. Einfach nein. Die heißt Gamse.
Jams.
Nein.
Doch.
G-A-M-Z-E.
Ja, ja.
Gamse. Jams. Okay. Und München, wie wird spricht man München?
Munich.
Okay.
Okay,
okay. Okay, wir haben eine Einsendung bekommen von Jams aus Munich. Sie schreibt, das wird der neue Fancy Shit, dieser kurze, den sie uns geschickt hat. Es
okay.
ist ein Geheimtipp. Und wenn man jetzt denkt, ein Geheimtipp in Munich, nein, es ist ein Geheimtipp in Munichs Trinkerszene, sagt sie.
Oh.
Es ist in Münchens Trinkerszene gerade ein ganz aufsteigendes Fancy-Getränk. Und Laura hat es hier besorgt. Wir nehmen heute bei Laura auf. Es steht hier vor uns. Ich freue mich vor allem, dass du, wann hast du das letzte Mal Limetten mit der Hand ausgepresst?
Noch nie. Ich kann nicht mal ein Brot schmieren.
Naja.
Aber ich hab's gemacht. Aber da sind noch Kerne drin. Da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ist nicht schlimm. Ich mach den Mund so. Kennst du das, wenn Leute keine Lippen haben?
Mhm.
Ganz schmal.
Oh, du bist gemein.
Ich mach die ganz schmal.
Okay.
Schmale Lippen.
Mach mal schmale
Lippen. Haselnuss-Schnaps? Mit
in der riecht sogar haselnussig.
Ich liebe Haselnuss. Ist unglaublich süß und klebrig.
Ich liebe Hasenkotschnaps. Verstanden?
Ja, du kommst aus Parchim. Ich würde mich nicht wundern, wenn es das in der Parchim zu trinken gibt. Okay, Haselnuss-Schnaps mit Limettensaft.
Wollen wir?
Ja. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Hat sie uns das geschrieben? Nee. Nö.
Ist ein Geheimtipp. Es ist ein fancy Getränk aus der Trinkerszene.
Also ich
liebe
es.
Oh, das schmeckt gut. Das schmeckt
du?
Richtig gut.
Ich mag sehr, sehr gerne.
Das schmeckt richtig
nochmal.
Gut. Weißt du was? Ich muss immer bei Haselnüssen, wenn ich das höre, das Wort, an etwas völlig Absurdes aus meiner Kindheit denken.
An deine erste Vergewaltigung. Sorry.
Ich verstehe dich nicht.
Ja, ich mich auch nicht. Das kommt einfach raus. Aber ich sag mal,
aber
Genie
das ist ja,
und Wahnsinn liegen immer
da muss ja irgendwie
ja.
auch ein Gewaltpotenzial herrschen irgendwie bei dir.
Ja, das hat
und
mein
das
Vater
kommt dann
früher
irgendwie
schon gesagt.
Verbal raus.
Ja.
Oder? Also
ja.
das ist doch nicht normal.
Ich möchte
weil die Gedanken, bevor es rauskommt aus dem Mund, formt sich ein Gedanke. Das geht bei dir sehr schnell, dieser Transport von Gedanke zum Mund. Aber
ja.
erstmal muss ich einen Gedanke formen im Gehirn.
Ja.
Und ich möchte
Sexgewalt. Ich möchte an der Stelle nur kurz was sagen. Es gibt ja komische Menschen, die manchmal so Dinge sagen wie, die Ausländer sollen raus, Menschen, die hier nicht geboren sind, sollen hier nicht hin.
Mhm.
Frauen, die kurze Röcke tragen, die haben ja selber Schuld, wenn sie vergewaltigt werden. An der Stelle möchte ich für alle Personen, die in diese Richtung denken, nochmal sagen, nein, dass mir jetzt dieser kleine, etwas sehr schwarze, humoristisch angefärbte Joke rausgerutscht ist, heißt nicht, dass ich mir das wünsche. Also wenn irgendjemand von euch denkt, dass er das mit mir machen muss, nein, no. No.
Was?
Es kann ja sein, dass Menschen das jetzt als, weil du sagst, es muss ja irgendwo aus mir rauskommen. Wenn irgendjemand das jetzt als Einladung empfindet.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass Menschen vielleicht eher denken, warum macht sie sich darüber lustig?
Nee, ich habe mich nicht lustig gemacht. Ich habe es versucht, humoristisch aufzugreifen.
Gut.
Also ich wurde weißt du, wenn Jan Böhmermann sich Adolf Hitler Kostüm anzieht, dann klatschen alle. Aber wenn ich mal einmal einen blöden, wenn mir was rausrutscht über Vergewaltigung, dann bin ich gleich irgendwie hier Persona non grata.
Du bist eine Persona non grata. in meinem Leben.
Das, weißt du, woran ich da sofort denken muss? An Kartoffelgratin.
Voll.
Persona non.
Aber auch ein bisschen an eine Granate.
An Granatapfel? Mhm. Persona non grata, da denke ich sofort an Kartoffelgratin.
Ja, aber lass mich ganz kurz erst sagen, woran ich denke, wenn ich das Wort Haselnuss höre, ja? Und zwar haben meine Großeltern vorm Haus einen Haselnussstrauch. Komischerweise, jetzt sind da, glaube ich, kaum noch Haselnüsse, die runterrieseln auf den Boden. Aber als ich ein Kind war und sehr viel vor dem Haus meiner Großeltern gespielt habe, waren da Haselnüsse. Und die habe ich gesammelt, gesnackt, auch als eine Snacktime zu mir genommen.
Die Aschenbrödel und die drei Hasenbrödel.
Klar, und ich habe die gesammelt. Und dann habe ich diese Haselnüsse genommen, bin die Straße hochgegangen in ein, zu einem Küchenstudio. Und dieses Küchenstudio hatte vor seinem Haus Prospekte zu liegen. Die konnte man sich einfach so nehmen. Die habe ich auch genommen und bin mit Haselnusstasche und den Prospekten, den Free-Prospekten, von Haus zu Haus gegangen und habe versucht, es zu verkaufen. Ist mein Ernst.
Was?
Ja!
Warte mal, was hast du verkauft?
Das Prospekt und die Haselnüsse. Kein Scherz.
Laura, verzeih meinen geschockten Blick, aber ich muss nochmal nachhaken. Was genau hast du versucht zu verkaufen?
Küchenprospekte und selbstgesammelte Haselnüsse.
Warte mal, war es eine Kombi-Aktion?
Ja, es war eine Aktion, so ein Aktionspreis.
Du hast dann gesagt, hier ein Prospekt und 5 Haselnüsse?
Ja.
Was hast du dafür genommen an Geld?
Das, was ich bekommen habe.
Was haben dir die Leute denn gegeben?
Ein Euro oder so.
Hast du dann geklingelt?
Ja.
Nein.
Doch, wirklich, kein Scherz.
Okay, ganz kurz. Situation. Wie alt warst du?
8.
Gut, wir stellen uns die 8-jährige Laura vor. Häuser in wahrscheinlich Parchim.
Richtig.
So, dann es klingelt an der Tür von Herrn und Frau Schmidt. Frau Schmidt, Rosalinde Schmidt, 58 Jahre alt, früh berentete ehemalige Lehrerin, macht die Tür auf.
Ja, mein Kind? Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht Haselnüsse und einen Prospekt kaufen wollen. Das ist vom Küchenstudio kühl da vorne.
Was soll das kosten?
Was haben Sie denn da?
Ich kann dir schon was dafür geben, aber die Prospekte gibt's doch umsonst, mein Kind.
Aber ich bringe Ihnen die.
Weißt du, wo ich dich gleich mal hinbringe? Ins Kinderheim.
Tschüss. Das habe ich gemacht und da habe ich wirklich ein bisschen Geld für bekommen. Hat vielleicht so 5 Euro zusammengekriegt. Und dann habe ich immer noch...
Als du 8 warst, gab's noch Mark.
Kann sein. Vielleicht waren es auch 5 Mark. Und dann habe ich immer noch vom Supermarkt die Leute gefragt, ob ich ihren Korb wegbringen soll und ob ich dann das Markstück behalten darf.
Oh, das habe ich aber schon bei vielen Kindern gesehen.
Das habe ich auch ganz oft gemacht, ja.
Weißt du, was ich daran erstaunlich
finde? Richtiger Schnorrer.
Du bist heutzutage, finde ich, ja manchmal schon eine ängstliche Person, dass du nicht so gerne mit Menschen in Kontakt trittst, am Telefon zum Beispiel. Aber ich finde es unglaublich mutig, als 8-jähriges Kind an fremden Türen zu klingeln und so dreist sein Sachen zu verkaufen, die es umsonst auf der Straße zu liegen gibt.
Ja, ich weiß nicht, was da mit mir los war. Keine Ahnung, aber ich habe es gemacht. Und daran muss ich immer denken, wenn es um Haselnüsse geht.
Hatte deine Mutter das damals rausgefunden?
Ich glaube, sie hat gesagt, ich soll das machen.
Und damit immer ein bisschen Geld in die Familie kommt.
Ja? Nee, weiß ich nicht. Aber
das finde ich krass.
Ich habe es nicht heimlich gemacht, sag ich mal so.
Mhm. Du warst die Familienernährerin.
Voll.
Du hast die ganze Familie durchgebracht.
Ja.
Und weißt du, was ich krass finde? Während ich sage, als du 8 warst, gab es eine andere Währung. Uns hören ja auch jüngere Menschen.
Ja.
Wenn ich daran denke, wann es das letzte Mal so einen krassen Währungswechsel gab, denke ich halt automatisch an meine Großeltern und die Abschaffung der Reichsmark. Und das ist für mich etwas, was gefühlt eine 500 Millionen Jahre her ist. Mhm. Wenn wir jetzt jüngeren Menschen sagen, ja, wir haben einen Währungswechsel miterlebt. Früher gab es noch die deutsche Mark, jetzt gibt es ja den Euro. Ich finde, wir klingen wie so Dinosaurier.
Wir sind Dinosaurier, Dinosaurs. Sind wir.
Das klingt alt und faltig.
Ja.
Wie ein Tractophyllus oder irgendwie wie so ein Dinosaurier heißen würde.
Ja, meine Schwester kennt auch keine D-Mark mehr. Und ich habe das Gefühl, wir sind ein Alter.
Oh mein Gott.
Neulich wurde ich gefragt, als sie mich hier in Berlin besucht, wir waren shoppen, wir haben einen Shoppie-Tag gemacht miteinander auf dem Kudamm, sind wir gegangen, haben wir gesagt, hey, let's go shopping.
Ein Shoppie-Tag.
Ein Shoppie-Tag.
Okay.
Ein Shoppie-Tag und dann waren wir an einer Kasse und haben dort eine kleine Zahlung vorgenommen und da hat der Kassierer gefragt, seid ihr Zwillinge? Und dann habe ich gesagt, nicht ganz, ich bin 13 Jahre älter. So war ich.
Möchtest du gerne für eine 15-Jährige gehalten werden?
Hey, ja, ehrlich gesagt schon.
Echt?
Warum nicht?
15 finde ich ein bisschen arg jung, Laura, würde meine Tante jetzt sagen. Arg jung.
Ein super Alter.
Okay.
Ja.
Am Anfang haben wir gesagt, wir wollen kurz eine Komparsensache erzählen.
Ja, stimmt, ja. Und ich meine, bin mit der Haselnussgeschichte dazwischen gegrätscht.
Kein Problem, Laura. Ist auch nicht so spannend, was ich jetzt erzähle. Ach so. Es fiel mir aber ein, als du meintest, die Kameras laufen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ist auch keine richtige Geschichte. Ich war nur kurze Zeit in meinem Leben Komparsin, weil ich muss leider sagen, liebe Freunde von Verdi und anderen Genossenschaften und was weiß ich noch, Mitarbeiter hier, ne? Mindestlohn. Man kriegt unfassbar wenig Geld.
Als Komparse.
So. Es ist, glaube ich, eine Pauschale von 55 Euro.
Die du auch nur bekommst, wenn du Studentin bist.
Und wenn du länger da gewesen bist, als, ich glaube, die vereinbarten 10 Stunden, kriegst du, glaube ich, einen 10-Euro-Zuschlag oder so.
Und ich glaube, das ist nicht mal mehr so.
So. Also es lohnt sich wirklich überhaupt nicht. Deswegen habe ich es auch nur sehr, sehr wenig gemacht. Ich erinnere mich aber an einen Film. Und ich glaube, ich habe darüber schon gesprochen.
Ja.
Es ist aber nicht
Cloud Atlas, ne?
Nein, der ist es nämlich nicht.
Also.
Es ist The International mit Clive Owen und hier, der blonden da, Frau. Die nämlich. Mhm. Dein Fischer, was?
Bitte?
Ja, so hieß sie genau, so heißt sie, die kennt man auch noch, die ist ganz berühmt und sehr bekannt. Ist sie wirklich, ich weiß gerade noch nicht, wie sie heißt. Mhm. Auf jeden Fall, das fand ich ganz erstaunlich, Laura, da wurde im Berliner Velodrom, was ja eine Art Sportstadion ist, Stadion. Das ist ein Stadion. In diesem Stadion wurde ein Teil vom Mailänder Flughafen nachgebaut.
Das ist ja geckig.
Flughafen in Mailand mit so richtig, siehe diesen Röntgenstrahlendingern da, wo man durch muss, dann wo die checken, ob du piepst, so. Mhm, und Köfferchen, die geultraschallt werden. Alles wurde nachgebaut. Geschäftiges, reges Treiben herrschte da.
Einfach toll.
Und komischerweise wurde der Film von auch wieder Tom Tykwer gedirected, so wie später dann auch Cloud Atlas, wo ich auch Komparsin war. Das war mein erster, The International, das war mein erster Komparsen-Einsatz.
Steht das in deiner Vita?
Nee, das traue ich mir nicht reinzuschreiben.
Mach ruhig.
Wirklich?
Kommt gut an.
Komparsin, ja, bei The International.
Ich schreib Extra.
Extra, ja.
Ich glaube, das kommt besser.
Extra.
Mhm. Ja.
Beide Filme habe ich nie gesehen. Weder Cloud Atlas noch The International. Jedenfalls wurde der Mailänder Flughafen nachgebaut. Wir befinden uns also, wie Lukas Podolski sagen würde, in Spanien. Nein, wir sind in Italien und ich sollte eine Italienerin spielen. Ich bin eine wandelbare
Natürlich,
Frau, Laura.
Natürlich, das passt aber
Mal
auch.
Bin ich Portugiesin, mal bin ich Griechin, mal bin ich Eskimo und da war ich Italienerin.
Ist das nicht ein rassistischer Begriff?
Ja.
Okay.
Es sind Inuit.
Ja.
Ja. Da war ich eine Art italienischer Inuit. Am Flughafen von Mailand und es war tatsächlich
Pocahontas so. Könntest du auch gut spielen.
Naja, ich finde die ein bisschen filigraner.
Pocahontas.
Okay.
Oder wie Katja Krasowitsch sagen würde, ich bin zwar nicht Pocahontas, aber ich kann dich reiten.
Wow.
Okay.
Wow. Da fällt mir wirklich nicht so ein, aber auf eine Art will ich mit ihr befreundet sein. Für diese Vielfalt.
Ich würde sagen, ihr beide the same kind of humor. Sense of humor. Okay, entschuldige bitte.
Kein Problem. Ich schicke mir mal ganz kurz eine Freundschaftsanfrage bei Instagram. Also ich folge ihr, soll das damit heißen. Nee, mache ich nicht. Auf jeden Fall war es tatsächlich so, wie ich es vorher nur im Film gesehen hatte. Wenn die Kameras scharf gestellt wurden, das war wie gesagt mein erster Komparseneinsatz, dann hieß es Cameras. Dann hat einer gefragt, ich glaube der Aufnahmeleiter, Kameraleute, Cameras on.
Mhm.
Und dann hat der Regisseur oder irgendwer gesagt Sound und dann hat der Tonmann gesagt Sound is rolling. Und dann Klappe geschlagen und los ging die Szenerie. Und alle standen in diesem großen Raum im Velodrom und haben gewartet, dass es losgeht. Und in dem Moment, wo die Klappe fiel, geschäftiges Treiben. Leute gingen durch diese Röntgendinger. Es wurde einfach eine Flughafensituation nachgespielt. Es war ganz, ganz aufregend. Und ich hatte damals noch so ein Klapphandy, noch nicht mal ein richtiges Smartphone, sondern nur so ein kleines Klapphandy, mit dem man schon Ton aufnehmen konnte. Und ich habe das heimlich in meiner Tasche auf Record gestellt, weil ich das so spannend fand. Und ich habe das damals auch aufgenommen, wie die dieses Sound is Rolling gesagt haben. Vielleicht habe ich die Aufnahme noch irgendwo auf meinem Computer archiviert. Auf jeden Fall war es ganz aufregend für mich. Und dann stand ich an einer dieser Röntgenaufnahmen, also dieser Röntgengeräte, wo man durchläuft und es piept.
Ja.
Und hinter mir stand Tom Tykwer, der große Regisseur.
Ja.
Und dann hat er gesagt, dass er das super toll fände, wenn ich so im Anschnitt zu sehen bin. Also wenn nur von mir irgendwie so das Gesicht von hinten, also so halbes Gesicht, Zopf, Jacke.
Er wollte
so
dich berühmt machen.
Naja, mein Gesicht sollte ja nicht zu sehen sein, sondern man sollte nur sehen, da steht eine Person, dass die Kamera quasi so dahinter hervorschießt.
Lugt.
Lugt.
Overshoulder,
genau.
Oder?
Overshoulder, klar.
Ja.
Ganz klassischer Overshoulder sollte das sein. Overshoulder Shot.
Mhm.
Und dann hat der hat mich dann an den Schultern angefasst und ich habe in dem Moment war der für mich so eine Berühmtheit, dass ich mir die nie wieder waschen wollte. Die Schultern. Man wäscht manchmal die Schultern. So.
Ja. Nie.
Nie. Und dann hat er mich immer so, er hat gesagt, darf ich kurz? Und dann hat er mich an den Schultern immer so verrückt, bis ich an der Stelle stand, wo er meinte, es wäre perfekt. Und da hat er dann mit Tape ein Kreuz auf den Boden kleben lassen. Da sollte ich mich bitte hinstellen.
It was your position.
So, this was my position. Ich war ganz aufgeregt. Wir haben immer wieder die Szene gemacht. Und ich habe mit meinem Handy dann heimlich aufgenommen. Camera, Camera's on, Sound, Sound is rolling, so wie du vorhin gefragt hast. Wenn, für alle, für die ich die Geschichte schon mal erzählt habe, spult einfach kurz eine halbe Stunde vor.
Aber du hast sie noch nicht erzählt. Nee,
habe ich echt nicht?
Nein.
Nee, okay.
Du hast nur die von Cloud Atlas als Näherin gespielt.
Es ist auch schon vorbei, weil dann hörte alles auf, alles war fertig im Kasten. Ich habe gedacht, wow, 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 bald bin ich zu sehen. Dann kam Tom Tickwer zu mir und meinte, das hast du ganz toll gemacht, ich fand super, die andere Einstellung war aber besser. Und ich wusste, ich bin nirgends zu sehen.
Oh Gott, wie traurig.
Ja, und ich glaube, dass man mich in keinen beiden der beiden Filme überhaupt sieht. Masse, ich war nur für die Masse da.
Ja, toll, Ariana. Hm? Ich würde gerne auch noch ein bisschen was aus meiner Komparsenzeit erzählen. Ich habe ja dann, ist ja ganz breit gefächert bei mir. Aber ich lass mich vorher bitte noch erwähnen, dass wir beide als Komparsen der Podcast-Szene, denn mehr sind wir, glaube ich, nicht, trotzdem supported werden in dieser Folge, um das Ganze hier für euch möglich zu machen. Ihr seid ja die Hauptdarsteller unseres Podcasts. Wir sind die Komparsen. Okay, wow. Und zwar ist unser feierlicher Supporter in dieser Folge wieder mal Casper Matratzen. Die haben sehr schöne designte Matratzen, made in Germany, die sogar schon mal vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gekürt wurden. Ich sag ja nur. Er liegt da aufgrund dieses Memory-Schaums, was sich in der Matratze befindet, sehr, sehr gut auf der Matratze, denn die ist nicht zu hart, die ist nicht zu weich, sondern passt sich perfekt eurer Körperform an.
Du bist begeistert, ne? Ich merk's.
Ich bin begeistert. Ja. Ich geh auf.
Und ich frage mal, wann kann man schon mal eine Matratze zurückgeben? Bei Casper könnt ihr das. Ihr schlaft nämlich 100 Tage Probe auf der Casper-Matratze und falls sie euch aus irgendwelchen Gründen dann nicht passt, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, dann könnt ihr die aber komplett risikofrei einfach wieder zurückgeben und die wird auch noch bei euch abgeholt. Das heißt, ihr habt nicht mal Arbeit damit. Außerdem ist die Casper-Matratze super preiswert. Normalerweise kosten Matratzen ja gerne schon mal über 1000 Euro. Bei Casper gibt es die günstigste schon ab 400 Euro.
Und diese Lieferung ist übrigens immer umsonst für euch und ihr bekommt 50 Euro Preisnachlass auf eure Casper-Matratze und zwar mit dem Code Herrengedeck auf casper.com.
Jetzt aber bitte deine Komparsengeschichte.
Es ist, weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel. Es ist ein Lebensabschnitt von mir.
Wie viele Stunden Zeit muss ich mir nehmen?
Dein ganzes Leben.
Okay, ja. Ich habe Zeit, Laura.
Ich war ganz viel ja bei GZSZ. Das habe ich ja auch schon ganz oft erzählt. Absolut. Da hatte ich ja auch Text zum Beispiel. Mhm. Da war einer, der hieß Kurt LeRoy in dieser
Rockstar.
Da habe ich gesagt, I'm your biggest fan. Das war ganz, ganz peinlich. Und es gibt ja in dieser Agentur, in der ich auch gearbeitet habe. Ich war ja nicht nur Komparsin, ich habe sie ja auch selber gebucht.
Du hast den Dreamlife geführt, Laura.
Total. Ich war ganz nah am Filmbiss dran, Biss mit Doppel-Z.
Ja.
Ne? Und das war immer so, dass man vorher Leute raussuchen musste oder Setcard-Fotos und die an die Regieassistenz schicken musste. Und die hat dann gesagt, ich möchte die Person für die Rolle und die Person als Komparsin und die Person. Also sie hat das, also die Regieassistenz hat am Ende entschieden, welche Komparsen dann wirklich zugelassen sind für diesen Film oder die Serie. Und das war schon immer so, dass die dann vorher gesagt haben, ich suche Leute, die eine Business-Szene spielen. Da war ich schon mal raus. Also da konnte ich mich nicht für buchen.
Hattest du kein Business-Image?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte ja auch ganz rote Haare, ganz lange rote Emo-Haare, so ein schwarzes Septum noch in der Nase, ganz große Tunnels im Ohr. Ich war ein kleines Rocker-Girl. Und ich wurde immer nur gebucht für solche Szenen. Entweder Partyvolk war ich gern, bei GZSZ Partyvolk. Da mussten wir tanzen, ohne dass Musik an war, weil das ging nicht. Das wurde ja später erst eingefügt.
Ja, absolut.
Das war völlig absurd. Oder, das werde ich nie vergessen, einmal war ich auch eine Punkerin. Eine Punkerin in einem besetzten Haus. Und da waren aber auch echte Punks sozusagen auch gebucht. Und ich hatte so ganz unechte, nachgemachte, darf ich das sagen?
Weiß ich nicht.
Doc Martens. Ich glaube, so Sprengerstiefel.
Okay. Sprengerstiefel.
Alte Menschen, die den Rasen sprengen, die haben gerne dabei mal Stiefel.
Sprengerstiefel,
ja. Genau. So, aber so nachgemacht, so ganz blöd, einfach nur der Mode wegen.
So.
Es kam gar nicht real rüber, aber ich dachte, das ziehe ich jetzt an, das ist mein Punker-Outfit. Und dann hatte ich ja so eine abrasierte Seite und habe ich meine Haare so rüber gemacht und ich war aber so gar kein echter Punker, sondern so eine peinlich verkleidete Person. Und dann saßen wir in diesem besetzten Haus und die Szene war,
dass die Polizei kam und dieses Haus räumen lassen wollte und wir mussten die Polizei mit Obst und Gemüse beschmeißen aus dem Fenster.
Bei GZSZ?
Nee, es war ein Film. Es war irgendwie ein Film. Ich weiß aber nicht mehr.
GZSZ, der Film.
Es war GZSZ, der Film. Genau. Und dann haben diese echten Punks...
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Laura Larsson in der Rolle der schlechten Zeiten.
Ja. Genau so. Und dann haben die zu mir gesagt, dass ich keine echte Punkerin bin. Und haben mich so beleidigt.
Jetzt hinter den Kulissen?
Ja.
Okay.
Also es war der schlimmste Dreh meines Lebens. Es waren Außenseiter. Es waren alles echte Punker, die auf der Straße auch gelebt haben teilweise. Und dann komme ich.
Hard Knock Life.
Hard Knock Life. Und das war mir ganz unangenehm. Und ich kam überhaupt nicht vor in der Szene. Ich habe auch kein Obst geschmissen. Habe ich einfach nicht gemacht. Man sieht nichts von mir.
Haben die dich mit Absicht rausgeschnitten?
Nee, man hat mich einfach nicht gesehen. Ich habe mich zurückgehalten. Ich hab nicht reingepasst für mich persönlich.
Okay.
Und haben gesagt, was ist das denn? Und so, wer bist du denn? Es war richtig schlimm. Mm. Ich wurde von Punkern niedergemacht. Die Leute, die eigentlich so offen sein wollen. Da wurde ich beleidigt.
Die kann man wahrscheinlich
auch... Es war ein schlimmer Tag.
Ja.
Es war ein schlimmer Tag. Ich hatte danach noch einen One-Night-Stand. Das weiß ich noch ganz genau.
Hatte der was mit der Punker-Szene zu tun?
Nee, es war nämlich ein Auszubildender an der Kamera, würde ich sagen, von GZSZ.
Hast du einen Minderjährigen verführt?
Nein. Und den habe ich penetriert, also am Handy. Ich wollte mich mal mit dem treffen. Ich glaube, der wollte das überhaupt nicht.
Erst am Handy, dann am Anus. Hat sie nicht gesagt.
Dann hat er gesagt, habe ich gefragt, hey, was machst du gerade? Und hat nicht geantwortet, habe ich ein Fragezeichen nochmal geschickt. Und so war ich. Habe immer einfach weitergeschrieben, obwohl er mir gar nicht geantwortet hat. Und hat er irgendwann geschrieben.
Hast du ihn belästigt?
Nein. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich trinke gerade eine Molle. Und ich wusste nicht, was das ist.
Hast du gegoogelt?
Nein, ich hatte doch noch so ein Handy, was gar keinen Internetzugang hatte damals. Mhm. Und habe ich ihn gefragt, hat er gesagt, Bier, wie lange wohnst du hier? So war er.
Wie und wieso hat er sich dann doch irgendwann mit dir getroffen?
Weiß ich nicht, Mitleid. Und dann bin ich schon nach Hause gefahren. Ich habe noch so richtig außerhalb von Berlin gewohnt, sodass man über eine Stunde in die Stadt reingebraucht hat. Und war schon zu Hause und es war so 23 Uhr, stockdunkel. Und er schrieb, ja, willst du doch noch nach Moabit vorbeikommen? Hab aber schon Döner gegessen.
What?
Mit Knoblauch. Und da habe ich gesagt, hey, kein Problem. Und da bin ich losgefahren. So bin ich gewesen.
Oh mein Gott.
Ja.
Und dann kam es zum sexuellen Übergriff.
Ja, das war ein schlimmer Tag.
Auch Nacht?
Ja.
Mein Gott, Laura.
Ja, was soll ich denn sagen?
9 Monate später war deine Schwester da.
Oh mein Gott.
Oh Gott, das, ja, gut.
Waren nicht immer gute Erfahrungen als Komparse.
Ich habe einmal, ich möchte aber ihre Persönlichkeit, die Persönlichkeit meiner Freundin schützen und deswegen nicht so viel darüber sagen. Ich habe einmal einen Film geguckt, der eventuell von Til Schweiger war oder er spielt da mit. Und dann gibt es eine Szene, wo
man... Ja, Ariana, Recherche ist everything, ne?
Ja. Und ich weiß es ja, ich möchte es nur nicht sagen.
Ach so.
Ich möchte die Persönlichkeit meiner Freundin schützen. Und dann gab es eine Szene, in der man ihn und die Freundin, also eine Person ganz, ganz deutlich front of camera gesehen hat. FOC, front of camera.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte das als DVD. Und dann habe ich auf Pause gedrückt und davon ein Foto gemacht. Und dann habe ich meine Freundin angerufen oder ihr geschrieben und gesagt, sag mal, ist das dein Ernst? Du hast in diesem Film mitgespielt. Oh Gott, ja, habe ich dir das nie erzählt. Und dann war sie war eine Komparsin. Das war jetzt keine Hauptrolle, das war eine Komparsin. Aber die hatte eine sehr präsente Szene in einem Til Schweiger-Film.
Okay.
Und auf einmal sitzt da eine Freundin von mir. Das ist ja verrückt. Okay, schlägt jetzt nicht so ein, die Story.
Doch, ist verrückt.
Ja, ist
und ich
crazy.
Kann dir sagen, dadurch, dass ich ja an dieser Agentur gearbeitet habe, es haben einige Leute den Schritt aus der Komparserie in das echte Schauspiel geschafft.
Aber manche auch gar nicht.
Aber manche auch gar nicht.
Wirklich, manche haben es geschafft?
Ja.
Und sind dann richtig bekannt?
Es gibt einige Komparsen bei GZSZ, die danach eine Rolle angeboten bekommen haben.
Quatsch.
Doch. Es war ja auch immer meine große Hoffnung. Aber es hat nie funktioniert.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Hast du mal Dr. Joe Gerner im echten Leben getroffen?
Ja.
Wirklich?
Ja, der war so bei der Szene sogar mit dabei, als ich die Sprechrolle hatte.
Oh.
Dr. Joe Gerner und diese Frau, KF, Katrin Fleming. Und Katrin Fleming saß in der Szene, sie saß im Mauerwerk auf einem Tresen, sodass man nur ihren Oberkörper gesehen hat und sie war halt so...
Nackt?
Nein. Aber sie war so komplett zurechtgemacht, hatte so ein Business-Outfit an. Und unten, das fand ich ganz süß, hatte sie aber so Hausschuhe an. Aber die hat man ja gar nicht gesehen. Es wirkte so, als hätte sie ein All-Over-Business-Outfit an und High Heels. Aber sie hatte, die war ganz nett.
Ja?
Ja, ganz nett. Und Dr. Joe Gerner auch.
Also bei ihm kann ich es mir vorstellen, sie hat ja wirklich in der Serie, damals natürlich, als ich es geguckt habe, ne, eine ganz, 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 ganz taffe Rolle. Da könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass die nett ist.
Super nett. Super duper nice. Nett.
Ja.
Nice girl.
Mhm. Mhm. Hast du noch eine Komparsengeschichte auf Lager?
Also ad hoc jetzt nicht,
nee. Okay. Ich kann dir was erzählen, das hat aber nichts mit Komparsen zu tun.
Oh, schade.
Sondern mit Berliner Stadtleben.
Ich dachte, das wird die Komparsenfolge. Ich nenne sie einfach so.
Ja, wir können sie die Komparsenfolge nennen, aber dann müsste eigentlich jetzt noch eine Komparsengeschichte kommen. Sonst, wenn, sobald jetzt.
Ich kann dir noch erzählen, dass ich mal auch bei einem Matthias Schweighöfer-Film eine Komparsin war. In einer großen Agentur hat sich das zugetragen. Und da musste ich unter anderem eine.
Es war nicht im echten Leben eine Agentur, sondern im Film.
Es war im echten Leben eine Agentur, die dazu missbraucht wurde, für den Film auch eine Agentur zu sein. So. Es gibt diese Agentur auch wirklich noch nach wie vor. Du würdest sie, glaube ich, auch kennen, wenn ich sie nennen würde, aber das möchte ich jetzt einfach nicht machen.
Aus Datenschutzgründen.
Entschuldigung. Aus Datenschutzgründen. Und da musste ich ein Agentur-Outfit anziehen. Einen kleinen Blazer, ein Blazon. Eine Stoffhose, hohe Schuhe. Und das hatte ich alles nicht so richtig. Also ich hatte so ein paar Sachen und dann gab es vorher ein Fitting, eine Kostümprobe, zu der ich kommen musste. Jeder Komparse musste das. Oh, das war so unangenehm, Ariana, weil ich habe vorher gesagt, ich habe nicht so viel. Ja, macht nichts, wir haben hier einige Sachen im Kostüm, die wir dir geben können. Und dann muss ich dahin und ich sage dir was, ich habe in kein einziges Outfit reingepasst. Und ich hatte eine Hose an, die so eng war und die waren so genervt.
Eng mit K.
Eng. Knautschig war die. Die hat mir alles abgeschnürt untenrum, den Uterus. Ich glaube, ich kann nie wieder ein Kind kriegen.
Mhm.
Und die waren ganz unfreundlich zu mir. Die Kostümfrauen haben mir ganz so das Gefühl gegeben, du, meine liebe Dame, du bist eine dicke Frau.
Okay.
Das ist noch eine Geschichte, die ich dir noch sagen kann. Nur.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Gab es da entweder ein komplettes Kostüm oder zum Beispiel auch so eine Art Glitzerjacke oder irgendwas, was du dir angeguckt hast und dachtest, schade, das gefällt mir eigentlich richtig gut.
Nee.
Aber gab es sonst da irgendwas? Oder Matthias Schweighöfer, wo du dachtest, schade, das gefällt mir eigentlich richtig gut?
Hä?
Fandest du Matthias Schweighöfer ein bisschen süß?
Vielleicht.
Warum hast du ihn nicht in der Tasche zwischen deinen Oberschenkeln einfach heimlich mit nach Hause genommen?
Ja.
Laura.
Hm.
Okay, gut. Also die Frau hat dir Sachen angezogen und sie haben dir nicht gepasst. Was hast du dann gemacht? Bist du mit deinem straßennormalen Alltagsoutfit?
Nee, ich habe dann irgend so eine Stoffhose angezogen, die halt, wie gesagt, viel zu eng war. Und musste den ganzen Tag tragen und so ein Dreh geht da manchmal 15 Stunden. Und hatte die an und habe mich unwohl gefühlt.
Haben sie dich Ganzkörper gefilmt?
Ja.
Hat man dich so je im Fernsehen sehen können?
Im Kino.
Oh, und da ist auch noch Breitbild. Ich muss ja leider sagen, ich habe von sehr vielen Leuten schon gehört, dass man im Fernsehen breit wirkt und das Fernsehen einfach breit macht. Und ich dachte immer, ja, kann ich halt verstehen. Also da ein bisschen da, so. Es könnte sein, dass ich in letzter Zeit vielleicht mal eine kleine Fernsehsendung moderiert habe. Und dann sieht man ja auch mal die ein oder andere Folge oder Szene im Fernsehen.
Selbst.
Laura. Darauf hatte mich keiner vorbereitet. Ich finde, das ist nicht Fernsehen macht ein bisschen breiter, sondern das ist Fernsehen macht aus einer einzelstehenden Single-Person einen Drilling.
Alter, was Nein, ich habe dich auch gesehen.
Ja, aber nur die erste Folge. Da habe ich mal.
Nein.
Da habe ich Sachen gesehen. Da dachte ich, ich habe noch eine Tasche in den Beinen und da sind andere Moderatoren noch, da sind Kollegen. Der eine
Komod.
Zwei Kameramänner waren in meiner Hose, in meinem Hintern drin.
Die haben eine totale gefilmt.
Wirklich, die haben einen Zoom, die haben hier, wie nennt man das? Eine Nahaufnahme von meinem Po gemacht, in der Hose drin. Da war ich geschockt, wirklich. Und seitdem verstehe ich diesen Spruch mit Fernsehen macht einen immer breiter. Können wir nicht einen schönen, so eine Eselsbrücke, so einen Spruch, den man sich merken kann, weil er sich reimt, dass Fernsehen breit macht? Guck mal, das machen wir. Wir sind doch ein Service-Podcast. Für alle, die mal im Fernsehen sind oder eine Komparsenrolle haben, damit die wissen, was auf sie zukommt. Das wird jetzt unser abschließender Tipp nach draußen. Die wollen wir doch.
Okay, so. Ich bin famous, doch hab kein Neid, denn im Fernsehen bin ich breit.
So. Prost, bis zum nächsten Mal.
Hirngedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.